Andi.
Ja.
Hi.
Hi.
Was geht ab?
Alles cool?
Alles gut?
Alles gut?
Du hast jetzt vorher schon erwähnt, seit wann ich vorbereitet bin auf ein Interview
Ist
oder auf ein
total crazy.
Gespräch. Das
Kenn
ist
dich so
eh,
nicht.
weil du einen Zettel gesehen hast. Also ich muss sagen, ich habe das selten. Vor allem natürlich, als ich noch mit Leni aufgenommen habe, war das selten, weil sie es vorbereitet hat, ich einfach viel einfach drauf losgequatscht habe, vielleicht ein bisschen. Aber ich habe mir bei dir gedacht, deswegen habe ich dir auch im Vorhinein geschrieben und das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, dass ich so genau geschrieben habe, damit habe ich jetzt angefangen, dass du dir ein paar Gedanken schon machen kannst, weil ich finde das Thema, das wir heute besprechen, und da geht es ja um dich und um deine Unternehmung, die du gemacht hast, die kann man teilweise trocken abarbeiten und darüber sprechen, so Business, man gründet, man kalkuliert, man succeedet oder scheitert oder wie auch immer oder beides. Aber man kann sie auch von einer emotionalen Komponente viel mehr betrachten. Von auch Dingen, die du mir letzte Woche nach zwei Bier erzählt hast und wie man Dinge sieht und wie man Dinge entscheidet, was vielleicht rational und wirtschaftlich gesehen gar keinen Sinn ergibt.
Ja, das stimmt.
Deswegen war, nur dass du dich nicht wunderst, habe ich diesen Zettel vor mir liegen und schaue es mir ein bisschen an.
Bin immer noch perplex.
Ich bereite mich auch manchmal vor. Wir treffen uns ja heute relativ spät am Abend. Wir haben beide schon arbeiten und beide im Büro heute und setzen uns zusammen. Du bist ja jetzt berufstätig.
Ja.
Du arbeitest in einem normalen Job. Du bist nichts Besseres, nicht Chef,
War ich
nicht
vorher auch
Inhaber.
nicht, aber ja.
Chef und Inhaber schon.
Ja.
Was Besseres lässt sich sicher fragen, darüber diskutieren. Kennst du das aus dem Berufsleben? Darüber habe ich auch ein bisschen nachgelesen. Weißt du, was Fuck-ups sind?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Die gibt's auch oft.
Du weißt, was Fuck-ups sind? Erklär mal, ich teste dich jetzt. Weißt du, was Fuck-ups sind?
Also ich kann dir meine Interpretation jetzt darauf sagen.
Bitte drum.
Für mich sind die klassischen Fuck-ups, wenn man selber die Entscheidungen nicht treffen muss oder kann, sondern den Entscheidungen folgen muss, weil man halt in der Hierarchie unten ist. Das ist für mich ein ziemliches
Okay, ich glaube, das ist eine sehr persönliche Interpretation von dir, weil
Ist okay.
das beschreibt eher, worauf du keinen Bock hast im Berufsleben, glaube ich.
Vielleicht.
Oder womit du dir vielleicht ein bisschen schwerer tust. Nein, Fuck-ups sind laut Google, also laut den Sachen, die ich da
Kann ich
recherchiert.
ChatGPT?
Nein.
Ah, cool.
Leni hat letztens was gepostet, dass ChatGPT-Prompts so viel Energie verbrauchen, dass das irgendwie nicht gut ist.
Okay.
Und dann, du weißt, ich glaube Leni alles, was sie sagt. Ich habe einen Beitrag gelesen von ten.de, t3n.de. Ich weiß nicht, wie man die ausschaut. Wenn du die siehst, das Logo, das kennst
Okay.
du. Da gibt es einen Experten, der ist Christoph Seckler, und der hat dann darüber geschrieben, Fuck-ups sind so die Fehler, die dir im Berufsleben passieren, egal in welchem Bereich jetzt.
Ah.
Und Fuck-ups sind natürlich auch schlimmere Geschichten. Ich glaube, da werden wir vielleicht auf ein paar Fuck-ups von dir noch stoßen. Aber es können auch kleinere Geschichten sein. Und es ist wichtig, sagt Christoph Seckler, Props an ihm, es ist wichtig, über diese Fuck-ups zu sprechen, weil sie haben ein bisschen eine heilsame Wirkung gegenüber Leuten, die dann immer wieder, weil es ist normal, wir machen alle Fehler,
Ja, safe.
kleinere, größere. Und es ist wichtig, dass man sie anspricht, damit sie nicht mehr, also dass sie aus dieser Tabuzone rauskommen, dass die Leute lernen, dass es normal ist, dass man drüber lachen kann. Und ich habe vorher mit meinem Kumpel noch drüber gesprochen und da vor allem daraus lernen kann.
Ja, absolut. Dafür sind Fehler da, oder?
Hast du Fehler, die dir einfallen, die dir im beruflichen Leben schon einmal passiert sind?
Ja, klar. Also ich glaube, jeder, der selbstständig ist oder selbstständig war, kann dir einen Haufen Sachen aufzählen, die man im Nachhinein falsch gemacht hat. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Mein Vater hat immer gesagt, mach Fehler, so viele du kannst. Ist überhaupt kein Problem, aber mach sie nicht nochmal. Und ich finde, das ist, trifft es ganz gut. Fehler machen einen stärker und besser, solange sie nicht so schwer sind, dass sie es vielleicht vorher schon beenden. Aber klar, ich habe einiges an Fehler gemacht. Ich habe Geld investiert in Bereiche, in die ich es nicht tun hätte sollen. Gerade am Anfang, wenn man sein Unternehmen startet, stehen hunderte Leute vor deiner Tür, die die besten Ideen haben und die sagen, da musst du Geld investieren und dort musst du Geld investieren. Aber im Grunde nutzen sie die jungen Startups aus mit ihrer Unwissenheit. Also, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Ding für jeden, der sich selbstständig machen möchte. Überleg fünfmal, wem du vertraust und wem du folgst und welche Ratschläge du beherzigst.
Ich glaube, bei diesen Fuck-Ups, mir fallen nämlich noch kleinere Sachen an. Und mir fällt eins an, was bei dir war. Mir ist es jetzt gerade in meiner Vorbereitung, mir ist es gerade eingefallen. Und ich kann mich erinnern, wir kommen auch zu deinem Unternehmen.
Ja.
Wir können ja so viel schon vorwegnehmen, es war auch in der Gastro.
Teilweise, ja.
Es gab
ja
einen Teil, der mit der Gastro zu tun hatte. Es gab eine Karte.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich war natürlich auf deiner Eröffnung. Und ich habe dann auf deiner Eröffnung auf der Karte einen Tippfehler gefunden.
Wirklich? Ja, das klingt nach mir.
Das heißt, also vielleicht weißt du es nicht mehr. Wir waren natürlich ein paar Kumpels und Kumpelinnen, waren wir ja alle dabei. Und wir haben es halt gesehen. Ich kann mich erinnern, wie ich es gesehen habe, zumindest, weil ich dachte, shit. Weil das für mich war es auch so, ich sag's dir safe. Also ich habe keinen Bock, jetzt zu dem Typen zu gehen, der mit diesem Stress jetzt heute launcht sein Unternehmen und das ist seine Eröffnungsfeier. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ja, aber das ist
vielleicht nicht so der richtige Zeitpunkt.
Ich glaube, wir haben es uns dann untereinander ausgemacht, weil natürlich müssen wir es dir sagen. Du musst das ja an der Karte, Menükarte, ich glaube, das war das war gedruckt und das war wo reingesteckt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das konntest du ja austauschen. Das war
ja,
jetzt nicht so ein super großes Investment dahinter. Aber es war wichtig, glaube ich, dir das zu sagen. Und wir haben es dann halt aufgeteilt, wer es dir sagt und wann es dir, wir haben irgendwie abgesprochen, wer es dir wann sagt von uns. Oder ist es am wenigsten dich quasi fickt in dem Moment und du nur auszuckst. Das habe ich in Erinnerung. Aber du hast es nicht mehr, das ist ja gut, weil ich glaube, das war auch eben nur so eine Kleinigkeit.
Also das sind so Mini-Dinger, aber das klingt sehr nach mir. Also ich bin immer sehr schnell in dem, was ich tue und vielleicht auch nicht so unbedingt der Genaueste.
Ja, das musst du ja auch sein in dem Bereich, oder?
Ja, das geht nicht anders. Also wenn man sich auf Kleinigkeiten ständig aufhängt, kommt man nicht weiter.
Kommt man gar nicht ins Machen oder ins Tun.
Nee.
Ich habe, ich erzähle dir einen Fuck-up von mir noch.
Go for it.
Ich habe mal in der ersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, erster Vollzeitjob, richtig mit Anstellung und so.
Ja.
Davor hatte ich auch einen etwas anderen Weg, wie du weißt, aber das war so Vollzeit angestellt Ding und Agentur. Das heißt, du musst halt allen Unternehmen hinterherlaufen, so richtig. So da, ich hatte das Gefühl, du musst jeden so richtig irgendwie, du weißt, was ich meine? Also
ja,
du musst jeden wirklich befriedigen, wo es nur geht und wie es nur geht. Und natürlich wollte ich auch viel upsellen und war halt im Account Management auch bei der Agentur. Und dann musst du ja Kunden und Kundinnen Weihnachtsgrüße schicken. Das finde ich jetzt witzig, weil jetzt bin ich auf der anderen Seite und unternehmenstechnisch und da kriege ich diese Glückwünsche und denke mal, ich würde nie auf kommen Leuten, die ich nicht kenne, frohe Weihnachten zu schicken, aber dann schicken diese Agenturen das halt. Und dann hat ein Kollege, der war halt sehr senior im Vergleich, ich war ja noch neu in dem als Projektmanager, Accountmanager, er hat uns seine Weihnachtsgrüße für seine Kunden geschickt. Ich habe ihn halt gebeten drum, so ich so, bitte, bitte, Chef, schick's mir bitte. Und er so, nein, mach deine eigene. Und ich so, doch, bitte schick's mir. Und er so, ja, aber nicht copy-paste. Ich so, ja, wirklich nicht. Ich will's nur als Inspiration haben. Natürlich habe ich's gecopy-pastet. Das Problem war, ich habe auch seinen Namen gecopy-pastet. Und ich habe allen meinen Kunden die Weihnachtsgrüße mit seinem Namen geschrieben. Ich glaube, ich habe es ihm aber auch gesagt. Wenn er es jetzt hört, es tut mir leid.
Aber siehst du, das klingt schon viel mehr nach Mohit, als ich habe mich urvorbereitet auf ein Interview.
Ja, der Podcast ist mir wichtiger als der Agentur damals.
Das ist schön zu hören.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, über solche Sachen zu sprechen und offen auch, dass man sich darüber amüsiert, weil in Wahrheit ist nichts Schlimmes passiert. Bei kleinen Fuck-ups, natürlich gibt es größere Geschichten, aber bei den Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, aber es passiert und darüber, erstens, man lernt daraus und zweitens, darüber zu sprechen, normalisiert das Ganze. So wie in Beziehungen. Ich denke mal, auch in Beziehungen ist es immer wichtig, darüber zu quatschen, hey, wir haben da Stress gehabt, da waren wir uns nicht einig, auch diese Geschichten zu erzählen.
Auf jeden Fall.
Es gibt auch ein Fuck-Up Nights Vienna, habe ich gesehen, wollte ich nur mal erwähnen. Es gibt so ein Programm, wo man hingehen kann. Ich habe mir das nicht so genau angeschaut, ich fand es nur witzig, weil ich finde, du würdest da gut reinpassen, du könntest da mal hingehen, du könntest da was vorbereiten und vielleicht speaken bei denen.
Ja, muss ich mir anschauen, muss man schicken.
Ich schicke dir einen Link. Wie kam es zur Tastery?
Ja, so irgendwie so der Gedanke, mich selbstständig zu machen, war eigentlich schon sehr, sehr lang in mir und ich habe immer irgendwie gedacht, voll cool, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte mein Ding durchziehen und machen. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee Tastery gekommen, bin generell immer schon so lebensmittelaffin gewesen und habe einfach gern neue Sachen ausprobiert, ich koche gern und so weiter. Und wenn du neue Lebensmittel irgendwo siehst, damit du sie probieren kannst, musst du sie halt kaufen. Und oft ist es halt dann so, fuck, schmeckt scheiße. jetzt habe ich 15 € für irgendein Ding ausgegeben, was mir gar nicht schmeckt. Und so ist es dann eigentlich zu Tastery gekommen, also ein Verkostungslokal, wo junge Startups, regionale Unternehmen Produkte ausstellen konnten. Konnten sie probieren und kaufen mit einer kleinen Gastro dabei. Das heißt, wir haben nicht über den Verkauf verdient, sondern über die Produzenten selber, über die Dienstleistung. Wir haben Auswertungen gemacht, Marktforschung und so weiter. Das heißt, das hat der Kunde selber, der hereingekommen ist, so nicht gesehen, sondern für den war es einfach eine coole Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Und das lief auch echt gut. Also natürlich mit Ups und Downs.
Noch einmal, ich glaube, weil du sprichst ja aus dem Tunnelblick, dass du das Ganze ja auch schon kennst. Schlussendlich war das ein Lokal in einer guten Lage in Wien im 7. Bezirk,
genau,
wo du reingehst und lauter regionale Produkte hast,
genau,
die du kosten kannst, gratis.
Gratis.
Und komplett. Was du dafür tun solltest, ist, sie zu bewerten.
Genau, gibst Feedback, du konntest alles probieren von Schokolade bis hin zu Gin. Das Einzige, was du sozusagen als Bezahlung machen musstest, war ein kurzes Feedback abgeben, schmeckt es dir oder nicht.
Das war und ja auch einfach mit so zwei Knöpfen.
Genau, also sehr simple, easy. Es war super easy.
War jetzt kein Fragebogen, den du ausfüllen musst und bleiben. Und wenn dir was geschmeckt hat?
Hast du es gekauft. Von den Produzenten waren meistens noch ein paar andere Produkte auf ihrem Boot. Also wir haben so Boot-Tests gehabt für jeden Produzenten. Und hast ein bisschen was über Produzenten erfahren, von meinen Mitarbeitern natürlich auch. Wir haben dann auch Führungen gemacht für Touristen durch den Shop, für Schulen.
Du hast ja auch so einen Reiseführer und so, gell?
Ja.
Also irgendwo warst du auch warst ja da mit der Tastery und so für Touristen in den Tipps vertreten, genau, wo man hingehen soll. Ich habe dich eingangs gefragt, wie kam es zu Tastery? Und du hast gleich erzählt, ja, ich hatte die Idee, dann habe ich einen Businessplan gemacht, dann habe ich einen Laden geöffnet. Aber ich kann mich erinnern, da waren ein paar Schritte dazwischen. Du hast ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, du warst schon, also wir haben gemeinsam studiert, wir haben gemeinsam einen Bachelor gemacht. Wir haben den Bachelor beendet, da waren wir um die 23 plus minus. Mhm. Ich habe dann noch den Master weiter gemacht. Du hast dann schon zum Arbeiten angefangen.
Genau.
Und du hast dann die Tastery umgesetzt, also das muss gewesen sein, also mit dem Bachelor fertig 2013.
Mhm.
Und wann hast du die Tastery eröffnet?
Eröffnung war im September 17.
2017.
Genau.
Krass. Also 4 Jahre nachher.
Plus genau.
Ja, circa eigentlich. Im Herbst 13 haben wir mit dem Studium aufgehört und 4 Jahre später. Nachdem du die Idee hattest, die Idee kann ja jemandem kommen.
Genau.
Hast du nicht überlegt, so, okay, shit, das ist doch ein großes Vorhaben. Wie tue ich, was tue ich? Man kommt sich ja immer sehr expertenmäßig vor, aber wenn ich mir jetzt uns beide anschaue, vor 10 Jahren, denke ich mir, was sind das für Juniors?
Ja, das ist voll richtig. Also ich wollte eigentlich schon irgendwie direkt nach dem Studium was machen und habe dann, vor allem mein Vater war dann eher der, der gesagt hat, du gehst jetzt einmal arbeiten, du weißt irgendwie, noch, so wie du jetzt so sagst, du hast ja eigentlich keine Ahnung von irgendwas.
Ja.
Jetzt bist du gerade fertig mit deinem Studium, jetzt geh mal was arbeiten. Ich war dann auch arbeiten, 2 Jahre lang, 3 Jahre lang. In der Firma angestellt, ganz klassisch im Marketing. Und dann ist mir eben die Idee gekommen und mein Vater war damals auch so ein bisschen mein Spinning-Partner, der mir auch immer sehr straight out gesagt hat, wenn das eine scheiß Idee war, dann gesagt, nein, das ist eine scheiß Idee.
Ja, ist wichtig,
das funktioniert
oder?
Nicht, weil...
Es ist wichtig, dass dir im engen Umfeld nicht alle einfach nur sagen, ja, es ist das Beste.
Super wichtig.
Ach, du bist so ein schöner Sänger.
Ja, keine Ahnung. Super wichtig.
Ja.
Und das war aber eine Sache, die, wo er gesagt hat, ja, das klingt cool, denk mal drüber nach, weiter. Und so ist es dann gekommen. Im Nachhinein wäre es sicher klüger gewesen, das später zu machen. Wobei diese jugendliche Naivität hat sicher auch Vorteile.
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, es fällt dir leichter, so jünger du bist, weil du noch über viele Sachen vielleicht nicht nachdenkst, was Vor- und Nachteile hat. Ich glaube, vieles tust du im Späteren nicht mehr, weil du zu viel Angst hast, zu viele Verpflichtungen, sind vielleicht Kinder da, dann ist eine Ehe da, dann ist noch eine Wohnung da oder irgendwas, was man finanzieren muss. Mit 23 hat man im Normalfall, glaube ich, jetzt nicht so die riesen Verpflichtungen und ich glaube, da kann man dieses Risiko noch gut eingehen, weil wenn es nicht klappt, so wie bei mir im Endeffekt, ist immer noch genug Zeit da, um zu sagen, jetzt gehe ich normal arbeiten und finanziere mein Leben so.
27 warst du dann, oder? 2017, 26?
27, ja.
Ich kann mich erinnern, als du mit der Idee, du hast ja auch mit Freunden und Freundinnen über die Idee gesprochen und auch mit mir. Wir haben uns auch zusammengesetzt und es durchgekaut. Und ich weiß, dass ich bin immer der Meinung, sofort anfangen, tun. Ich weiß nicht, ob ich damals auch schon das Mindset hatte, jetzt bin ich das auf jeden Fall. Aber ich habe dir gesagt, fang an mit so einem Standl. Ich habe damals gesagt, so mach das, also dass du diese Produkte hast, dass die Leute das probieren können, bewerten, dass sie es auch kaufen können, das ist geil. Die Kalkulation dahinter hast du gemacht gehabt, das muss man natürlich auch machen, wenn du sagst, es rentiert sich mit einer Regalmiete und so, das ist super. Fang an, nicht gleich mit einer Ladenfläche, nicht gleich, weil da gehst du eine Miete auch für eine bestimmte Zeit ein, ja, glaube ich mal. Sondern mach einen Standl und reservier dich rein, so ich habe dir so gesagt, im Kino, am Land, weil da stehen die Menschen immer schon eine Stunde früher da und da ist nicht so viel los, so kenne ich es zumindest von ein paar Kinos am Land, wo ich schon mal war, aber genauso in der Millennium City im Kino oder so, da stehen die Leute ja auch schon vorher da und warten, bis ihre Filme losgehen oder halt auf einer Fußgängerzone von Einkaufsstraßen, ja, Rilferstraße oder so und da hast du gesagt, ja, okay, cool. Dann habe ich monatelang nichts von dir gehört und dann hast du einen Laden gehabt. So circa habe ich es in Erinnerung.
Ja, es war schon so ein bisschen der Gedanke, so groß denken, größer denken. Es war dann natürlich auch mit Businessplan, also es war ja wirklich dann alles auch professionell dahinter. Also es war ein fetter Businessplan mit Kalkulation, mit Forecast, mit allem drum und dran. Und tatsächlich waren diese Überlegungen lang da, das halt in hochfrequentierten Bereichen zu machen, wo Leute im Grunde Langeweile haben und irgendeine Beschäftigung suchen, aber es hat sich einfach nicht durchfinanziert. Also die Finanzierung hat erst dann ab einem gewissen Punkt funktioniert, wo man sagt, ab einem gewissen Umsatz, da skaliert es, da funktioniert es. Und dann war relativ schnell der Gedanke einfach Innenstadt, cooles Viertel, Location, Nebengewerbe, Gastro, let's go.
Aber bist du dadurch nicht direkt ein größeres Risiko eingegangen?
Ja, klar.
Hättest du schon ein niedrigeres Risiko eingehen können?
Ja.
Am Anfang? Ja. Aber da hattest du keinen Bock drauf.
Du
wolltest gleich am liebsten 10 Läden eröffnen und der größte sein sofort.
Ja, ist natürlich auch, also das Alter macht weiser. Also sicher wäre es klüger gewesen, so ein bisschen langsamer zu starten in das Ganze. Aber es waren halt bei mir unterschiedliche Faktoren, warum das Ganze dann einfach nicht funktioniert hat. Also vorab möchte ich sagen, ich bin weder in Insolvenz gegangen noch in Konkurs oder irgendwas, sondern ich habe dann irgendwann einfach die Entscheidung getroffen, ich kann nicht mehr. Es war dann ein Burnout auch dazwischen. Also ich habe so ziemlich alles durchgemacht, was man so im Startup-Business machen kann und habe dann irgendwann den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Energie mehr. Es war Corona, die hat mir wahnsinnig viel kaputt gemacht, wie man sich vorstellen kann. Verkostungslokal in einer Gesundheitskrise, wo Maskenpflicht herrscht, recht schwierig. Mein Burnout, Kind bekommen, geheiratet, also es waren Vater gestorben.
Rest in Peace. Aber
die also sehr viel.
Burnout, Kind bekommen, geheiratet.
Es war jetzt die falsche Reihenfolge von allen Sachen, aber sie waren im Endeffekt alle. Aber sie waren alle so ziemlich benannt und irgendwann habe ich dann den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann und will nicht mehr. Ich fahre das Ding jetzt runter und gehe wieder arbeiten.
Du hast Ende 2017 gestartet, das heißt eigentlich 2018 quasi. Du hast 2018 gehabt und du hast 2019 gehabt, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. 2 Jahre und dann war Corona.
Korrekt.
Relativ instant, oder?
Und im Jänner 23 war Schluss.
Und wie die 2 Jahre liefen am Anfang mal gut? So
absolut.
Was ich von draußen als Außenstehender mitbekommen habe.
Ja, wir waren ja dann auch bei 2 Minuten 2 Millionen.
Das war ja überhaupt das Witzigste.
Wir
haben ja die Show dann gemeinsam, hast du ja alle Shop, in deinen Laden eingeladen.
Voll.
Wir waren alle in der Tastery und haben uns die Show angeschaut und wir wussten halt bis zu dem nicht, ob du jetzt ein Investment bekommen hast oder nicht. Das hast du auch absichtlich so gemacht und dein Unternehmen hat halbwegs gut funktioniert. Die Show war aber eher ein Marketing-Move. Oder?
Ja, hören die nicht so gern, aber ja klar. Also es war eigentlich von mir jetzt nie das große Interesse, da ein Invest zu bekommen bei 2 Minuten, 2 Millionen. Ich habe aber bewusst die Bewertung auch normal gehalten. Also es gehen ja einige Unternehmen da hinein und verlangen, weiß ich nicht, wie viele zig Millionen für ihr 2-Mann-Unternehmen, das seit 4 Monaten besteht. Ich habe mir gedacht, wenn ein cooles Invest kommt, nehme ich es, ist cool. Freue ich mich, auch über den Input und die Unterstützung, aber es muss nicht. Also mir war eher der Werbewert wichtiger und der war auch irre. Also die paar Wochen, die vor Corona noch waren, haben sie mir die Bude eingelaufen.
Deine Website ist doch auch, dein Online-Shop ist gekracht, oder?
Der war komplett, ich glaube nach 5 Minuten. Also wir haben extra Server aufgestockt und geschaut, dass die Website stabil war, aber es hat nichts gebracht. Also ich glaube 5 Minuten, nachdem der Pitch losging, war die Website down.
Passiert in, ich bin jetzt in einem relativ großen Konzern, passiert dasselbe. Wir stocken auch vor bestimmten Aktionen unsere Server auf und gehen trotzdem flöten.
Es hat so sein sollen, aber es war auch wieder cool. Nur es war tatsächlich die Ausstrahlung, glaube ich, im Februar.
Es war kalt auf jeden Fall.
Ich glaube Februar oder März 20.
Nein,
wann war
Februar Lockdown? Februar 20 war Lockdown.
Februar 20
ja.
war Lockdown?
Ja, ich glaube so 13. Februar oder so.
Dann war es Jänner. Ja. Jänner 20 war die Ausstrahlung und ich glaube drei Wochen nach der Ausstrahlung war der Lockdown der erste. Mhm. Das heißt, der ganze Werbewert, den wir da hatten, war halt auch völlig griechisch.
So habe ich es gar nicht betrachtet.
Weil dann einfach keiner kommen konnte.
Mhm.
Und ja, hat mich natürlich psychisch auch sehr belastet, weil 2 Jahre lief gut, dann war Lockdown, dann war Corona, ich bin rotiert, ich habe überall irgendwie versucht, Umsatz zu machen, habe Gott sei Dank ein super, super Team, gibt hier Props raus an den Christoph, meinen Shopleiter, der wird das wahrscheinlich auch anhören, der mich wahnsinnig unterstützt hat und alle meine Mitarbeiter haben hier wirklich Herzblut reingesteckt in das Ganze und das ist halt auch wieder das Coole an Startups, also das, du bist halt schon so ein bisschen so eine kleine Familie. Aber es war dann einfach zu viel. Also ich habe gearbeitet und gearbeitet, gearbeitet, kleines Kind zu Hause, Frau zu Hause, alle unzufrieden. Burnout. Dann war es einfach psychisch zu viel. Also ich habe mir das auch sehr, sehr lange nicht eingestanden. Meine Frau hat dann irgendwie gesagt, Schatz, es geht nicht mehr.
Ich kann mich erinnern, ich muss ein bisschen bitten, deutlich ins Mikro zu sprechen. Mhm. Nicht vergessen, aber ich finde es schön, vergiss das Mikro, aber vergiss nicht, deutlich ins Mikro zu sprechen. Und ich kann mich erinnern, also ich weiß, ich habe damals ja relativ in der Nähe von deinem Laden gewohnt, während Corona, da bin ich, kurz vor Corona bin ich da hingezogen. Und hin und wieder haben wir dich besucht, Mitbewohner Aram damals und ich. Und du hast gekämpft, Ende nie. Es war, weil ich bin mir nicht mehr sicher, du musst mich korrigieren, aber ich glaube, es wurden Förderungen und Zuschüsse wegen Corona, Umsatzbeteiligung, also irgendwie so Umsatzzuschüsse oder so zugesagt, die dann aber ein Jahr später gekommen wären. Man wusste nie, kommen die wirklich oder nicht und solche Geschichten.
Naja, bei mir war eh das Problem, ich habe keinen Cent Corona-Förderung bekommen für meinen Shop, weil ich Handel war.
Aber war es nicht, ach so, und du
und Handel haben keine Corona-Förderung bekommen, weil sie durften ja offen haben.
Aber du warst ja, also erstens, die Tastery, das ist ja nicht möglich mit Maske, kannst du ja nicht kosten.
Ja, war egal.
Das heißt, gibt's Corona. Du hast einen Laden, der hat 2 Sachen. Das eine ist, ich kann reingehen und verschiedene Produkte kosten. Und dann hat ein kleiner Teil ist eine Gastro, ein Kaffee, Kuchen. Genau.
Die hat eine Corona-Förderung bekommen.
Der Teil hat schon eine bekommen.
Ja, okay. Aber ich glaube, das waren.
Aber dein Main-Business.
10.000 Euro, glaube ich.
Aufs Jahr.
Das war alles, was ich bekommen habe. Corona-Förderung. Einmalig, 10.000 Euro.
Okay.
Das war ein Monat Mitarbeiter oder so, wenn überhaupt. Also das war gar nichts.
Da kannst du Mitarbeiter einen Monat lang bezahlen und da ist die Miete von der Ladenfläche schon gar nicht mal inkludiert und Strom.
Nein, ich glaube, mit den 10.000 Euro ist es gar nicht ausgegangen mit den Mitarbeitern.
Und die waren einfach von der Gastro-Teil?
Genau, also da ist ein Zuschuss gekommen, den habe ich beantragt über Steuerberatung und so weiter und da habe ich dann auch ein bisschen Geld bekommen. Aber für mein Hauptbusiness habe ich keinen Cent bekommen, weil ich eben Handelsgewerbe war.
Scheiße.
Und Handel bekommt keine Förderung, weil wir durften ja offen haben.
Aber dein Handel konnte nicht praktiziert werden, weil man konnte nichts kosten. Man musste die Maske oben behalten.
Ja, und unser Umsatz ging ja nicht über den Verkauf der Ware, sondern über die Vermietung der Stände. Und somit war es für mich persönlich irrelevant, ob ich da jetzt 100.000 Euro Umsatz mache im Shop oder nicht.
Mhm.
Weil das meiste des Geldes ging an den Produzenten retour, weil damit konnten sie ihre Miete refinanzieren. Also das war für uns das Modell am Start und das hat auch sehr gut funktioniert, dass wir Startups gesagt haben oder jungen Unternehmen, du zahlst jetzt x Euro, aber du kannst die Ware bei mir verkaufen. Du kriegst 95% vom Nettoerlös. Refinanziere dir das, was du mir zahlst.
Mhm.
Und das hat auch super funktioniert.
Also ist für dich was wirklich wichtig, dass du diese Tastery, diesen Verkaufsstand hast, diese Regalmiete ist dein Hauptbusiness gewesen.
Genau.
Und dafür könnten Kunden was kaufen, davon hast du fast alles weiter wieder zurück an den
Produkt. Genau, weil mir es einfach wichtig war, hier eine Förderung auch für die Kleinen zu haben. Ihnen einfach eine Plattform zu bieten, sich zu präsentieren und wir alle wissen, junge Startups haben nichts um Geldende nie.
Ja. Siehe du.
Siehe ich. Und so war das für mich einfach eine Möglichkeit, ihnen eine coole Möglichkeit zu bieten, hier ihr Produkt cool zu präsentieren. Wir haben ja ein Online-Marketing auch für sie gemacht und so weiter.
Also. Stimmt, das hast du ja auch. Du hast ja ein Social-Media-Marketing und so auch noch für die. Ich kann mich erinnern, es war Corona, ich habe in der Nähe gewohnt, ich habe dich hin und wieder, wenn es erlaubt war, auch besucht. Und du warst nur, es war wirklich mit anzusehen und das war wieder etwas, wo ich mit Kumpels und Kumpelinnen drüber gesprochen habe, wer jetzt dir das sagt und mit dir redet, dass man immer mehr dir angesehen hat, wie du körperlich halt leidest, immer mehr. Irgendwann habe ich dich gesehen und du warst einfach angeschwollen, du konntest, glaube ich, dein Gesicht nicht mal mehr so richtig bewegen. Du warst, also dein Körper, psychosomatisch sagt man, oder? Dein Körper hat einfach schon darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob es was anderes war, ich will dir nicht zu nahe treten, aber da ging es dir einfach nicht gut. Aber ich wusste auch nicht, was ich dir sagen soll, außer halt durch, weil schlussendlich, was soll ich dir sagen? Du hast ein Business am Laufen, du hast MitarbeiterInnen in deinem Shop, die du als kleine Familie siehst, was ja was Schönes ist an und für sich. Du hast eine Familie, du hast lauter Dinge, was soll ich dir jetzt sagen? So, hey Bro, du musst ein bisschen weniger machen. Bullshit, ja, oder? Fix. Woher, wie macht man das? Also ich hatte das Gefühl, du drückst nie die Notstopptaste. Du hast diese Geschenkskörbe gemacht, du hast Belieferungen für Weihnachtsgeschenke für Unternehmen, du hast alles Mögliche, du hast Gutscheine natürlich. Der Online-Shop wurde, glaube ich, dann noch größer, wenn ich das richtig im Schirm habe.
Ja, natürlich. Also in Corona, wir hatten keinen Online-Shop. Wir haben dann innerhalb, glaube ich, von einer Woche durch die Unterstützung von einem Freund von mir so ein Bestellformular aus dem Boden gestammt.
Stimmt, ja.
Das war noch nicht mal ein Online-Shop.
Alles manuell abgearbeitet im
Internet. Ja, komplett. Also wir haben wirklich einfach versucht, auf jede Situation irgendwie zu reagieren.
Du bist selber rumgefahren und hast die Pakete verteilt.
Ja, natürlich. Ich habe nichts zu tun gehabt. Corona, das war einfach niemand. Das war halt schon, das war allerdings, wenn man so eine coole Erinnerung versucht, irgendwie zu finden aus der Zeit, so allein um 7 Uhr auf der Tangente unter der Woche, das war schon was. Also wir hatten ja dadurch, dass wir hatten diesen, es gab diesen Wisch, dass du fahren darfst während den Lockdowns. Mhm. Also da hast du irgendwie so einen behördlichen Zettel bekommen und dann durftest du fahren und den musstest du der Polizei zeigen, wenn sie dich aufhalten oder so.
Okay.
Und ich war halt einfach allein in Wien. Also das war schon irgendwie ein bisschen spooky, aber irgendwie eine witzige Erinnerung. Aber ja, ich habe echt alles versucht, um das Ding irgendwie am Laufen zu halten und dann wahrscheinlich auch einfach zu viel. Und hier auch ein Riesendank im Nachhinein an meine Frau Tanja, die mir irgendwann einmal gesagt hat, so geht's nicht. Mhm. Du bist kaputt. Und hat gesagt, du musst dir Hilfe holen. Du brauchst Unterstützung. Und bin dann auch in Therapie gewesen. Sehr, sehr lange eigentlich sogar. Auch mit Antidepressiva und allem drum und dran. Und wirklich? Ich finde es auch wichtig, dass das auch offen kommuniziert wird, weil es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Man ist einfach zu lange über sein Limit gegangen und man muss sich dann einfach Hilfe suchen, weil alleine kommt man da nicht mehr raus.
Wir waren ja beim selben Therapeuten, oder?
Ne, wir haben es versucht, aber der wollte nicht, weil er schon zu viel unserer Freunde in Betreuung hat.
Ich habe echt einige Leute zu meinem Therapeuten, Props an Herrn Dr. Walgl, gebracht. Ach so, und dann hat er bei dir gesagt, okay.
Ich kenne schon zu viele Geschichten aus der Umgebung, ja, du musst woanders hin.
Und außerdem wolltest du mit einem unserer Freunde teilweise zusammenarbeiten, also ihr habt teilweise Sachen zusammen gemacht. Mhm. Und der war auch beim
ja, genau, Arbeiten. Richtig.
Und das war natürlich, wenn du wegen der beruflichen Geschichte dorthin gehst, auch wenn das nichts mit dem zu tun hat, ist ja die Gefahr groß, dass es irgendwann doch mit dem anderen zu tun hat und der Therapeut muss ja neutral bleiben oder auf deiner Seite sein können.
Aber er hat mir da eine super Therapeutin noch empfohlen und bei der war ich dann noch sehr lange und die ist halt auch spezialisiert auf eben Personen mit Burnout im Businessbereich. Mhm. Das heißt, die hat so einen Fokus auch darauf und im Endeffekt hat sie versucht, mir ein Jahr lang indirekt zu erklären, mach zu. Und ein Jahr ging es in der Therapie eigentlich darum, dass ich selber erkenne, dass es Zeit dafür ist, mal einen Schlussstrich zu ziehen.
Ich stelle es mir so vor, als ob es gar nicht so, also natürlich ist es indirekt, weil sie braucht ja, dass du die Erkenntnis selber hast.
Genau.
Aber ich stelle es mir so vor, dass du die ganze Zeit weißt, worauf sie hinaus will. Dass das nicht so unoffensichtlich ist, dass es relativ klar ist und du die ganze Zeit ein Jahr lang drumherum wurschtelst und drumherum sprichst, bis du bereit bist, es dir einzugestehen.
Im Endeffekt genau so ist es auch. Also mir war von Anfang an bewusst, dass ich nicht mehr kann und das Unternehmen auch nicht mehr so führen kann, wie ich möchte oder wie ich sollte. Aber es hat dann einfach sehr, sehr lange gedauert und da waren einige Fuck-ups, wie du am Anfang gesagt hast, die sicher auch dazu geführt haben. Ich habe ein wahnsinniges Verpflichtungsgefühl meiner Mitarbeiter gegenüber gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann denen das nicht antun. Er hat gerade Wohnung gekauft, er muss da irgendwie was zahlen und sie muss hier und da und da sind einfach Existenzen dran gehangen und habe da sehr, sehr lange die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter meiner vorgestellt oder vorangestellt, was menschlich sicher cool ist, aber eigentlich war es echt nicht cool.
Ja.
Es hat mich sicher sehr, sehr viel Geld gekostet.
Ja, Geld und halt deine psychischen Nerven auch, also dass es dir nicht gut ging, weil ich glaube, natürlich, also Hut ab und ich weiß nicht, wie ich in deiner Situation reagiert hätte und ich verstehe es und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du mir das gesagt hättest, hey, ich mache das jetzt noch, weil ich die Verpflichtung meinen Mitarbeitern gegenüber empfinde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, klar, ja, stimmt, verstehe ich, mach, also keine Ahnung, ob ich dagegen geraten hätte. Auf der anderen Seite denke ich mir heute so, es wären schon alle irgendwie über die Runden gekommen und man kann sich auch dann trotzdem noch weiter versuchen zu helfen, vermitteln Kontakte, ohne dass du dich ruinierst.
Absolut. Also ich will jetzt auch gar keinen Fall sagen, dass das der Grund war, warum
es war so.
Aber es hat sicher auch sehr viel so ein bisschen der eigene Stolz mitgespielt, so das eigene Versagen eingestehen in irgendeiner Weise, dass es nicht geklappt hat. Das war sicher auch ein Riesenpunkt. Auch da hat mir die Therapie sehr geholfen, weil ich habe sicher viel falsch gemacht. Ja. Also ich glaube, ich würde jetzt vieles anders machen, vielleicht aus höheres Alter, mehr Erfahrung, was auch immer. Aber das war, es haben viele Punkte dazu geführt, aber das war sicher einer der Punkte, warum es einfach dann sich rausgezögert hat und nicht früher einfach gesagt habe, Schluss. Aber der eigene Stolz steht einem generell, glaube ich, sehr oft im Weg, vor allem mir.
Ich nehme an, dass es vielen Unternehmerpersönlichkeiten so geht, dass das eigene Ego natürlich auch ein Treiber ist, warum man überhaupt einmal den Schritt wagt.
Klar, also du musst schon ein bisschen ein Masochist sein, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Also mich juckt es jetzt schon wieder. Ich habe auch meiner Frau gesagt, so langsam, die schon wieder Lust, wieder irgendein Projekt anzugehen. Wäre jetzt in meiner aktuellen Situation, ich habe einen 5-jährigen und einen 1,5-jährigen Sohn, das ist crazy, also es ist gut in der Situation, in der ich jetzt bin, aber es juckt halt, also wenn du einmal Blut geleckt hast, das ist schon cool, also es macht auch viel Spaß, auch einfach seine eigenen Ideen einfach umzusetzen zu können, ohne jetzt irgendwie zu fragen, hey Chef, ist das okay?
Ich glaube, viele junge Menschen wollen gerne auch gründen oder vielleicht ist das auch sehr subjektiv, weil das sicher ein Grund bei mir in jungen Jahren noch war, warum ich lange doch versucht hätte, lieber, also zumindest der Startup interessiert war, kleinere Projekte, also kleinere als du, aber kleinere Dinge probiert habe. Da ging es, glaube ich, auch oft darum, dass ich nicht in einen 9-to-5-Job wollte, aufgrund auch von, ich glaube, dass viele sich nicht eingestehen, dass sie sich nicht zutrauen. Dass man hat immer das Gefühl, wenn man die Erfahrung nicht hat, in einem 9-to-5-Job gewesen zu sein, was machen die alle da? Und dann, das, kannst du dich erinnern, während dem Studium haben wir uns oft gedacht, ja, und was machen wir dann damit, mit diesen ganzen Infos, die wir da lernen? Aber ich denke mir auch, in meiner jetzigen Situation, also wenn du einmal plus minus erfolgreich berufstätig bist. Erfolg kann man definieren, aber wenn du einen halbwegs okayen Job hast und halbwegs okayes Geld verdienst am Ende des Monats, nicht überarbeitet bist jeden Tag, eine Work-Life-Balance hast und dann noch ein Unternehmen gründen möchtest statt den Job, ich glaube, dann musst du schon ein bisschen verrückt sein auch. Also das meine ich jetzt
absolut
nicht negativ,
nein,
aber diese Stabilität, fixes Einkommen und ich kann mich auf mein Privatleben konzentrieren, wenn du das unter einem Hut kriegst, was in vielen Jobs nicht geht. Viele Leute sind auch im Job überarbeitet und auch heutzutage mit, was weiß ich, also der Druck steigt auf die Leute, das meine ich nicht. Aber wenn du mal erfolgreich bist und dann, also wenn alles passt im Berufsleben und du trotzdem sagst, mach ich jetzt Bock, dann bist du wahrscheinlich auch ein bisschen verrückt, was halt dazugehört, aber dann ist das einfach, Da glaube ich, dass dann schon auch der Wunsch, es zu schaffen, der Wunsch, es zu vollbringen, man könnte, ich weiß nicht, ob es Teil vom Ego ist und vom Stolz ist, aber das ist dann ein Teil von dir, nehme ich mal stark an.
Ich glaube, das ist das, was ich immer vorher auch gemeint habe, ist, wenn du es, deswegen wollte ich es so früh wie möglich machen. damit ich eben nicht in diese Situation komme, wo ich sage, naja, aber jetzt verdiene ich schon echt gut eigentlich und der Job ist schon cool und eigentlich, weiß ich nicht. Ich glaube, dann machen es auch einfach viele nicht, weil sie sagen, diese Sicherheit will ich nicht aufgeben. Wenn du gerade Berufseinsteiger bist, du hast keine Sicherheit. Du verdienst nicht gut. Ja. Es ist voraussichtlich und sehr, sehr wahrscheinlich nicht dein Traumjob, den du da jetzt angefangen hast. und ich glaube, dass da einfach der Schritt, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, viel, viel leichter fällt. Ja, aber es ist, ich wollte es auf jeden Fall machen, bevor Frauen und Kinder und so da sind, einfach um zu sagen, wenn es schief geht, habe ich noch genug Zeit.
Ich glaube, was ich manchmal ein bisschen, vielleicht nehme ich mir auch zu viel heraus und belächle das ein bisschen, aber ich kenne schon, man sieht ja online so viele Leute auch, die alle vom Unternehmertum sprechen, aber keine Idee haben. Also ich habe oft das Gefühl, viele sind so dieses Entrepreneurship und Business und Macher sein ist wichtig. Ja. Und du möchtest unbedingt selbstständig sein, einfach um selbstständig zu sein, aber du hast gar keine Idee.
Ja, es ist super romantisiert.
Da denke ich mir, das ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt. Ja. Weil solange du nichts, was bei dir war, du hast diese Idee gehabt und dann hast du für diese Idee gebrannt und dann hast du geschaut, wie du diese Idee umsetzen kannst. Das finde ich cool. Wenn jemand kommt mit einer geilen Idee, wenn die vor allen voransteht und dann auch noch jemand, der den Willen hat, Unternehmer oder Unternehmerin
zu sein. Also selbstständig zu machen, der Selbstständigkeit wegen, ist sicher zum Scheitern verurteilt. Also in den meisten Fällen. Aber es ist generell einfach hart. Es ist, wie ich vorher gesagt habe, es ist einfach super romantisiert. Es ist wirklich, wirklich schwierig oft. Vor allem, wenn dein Startup nicht du als Ressource bist. Also ich glaube, wenn ich mich nochmal selbstständig machen sollte, dann möchte ich das, also sicher mit keinem Shop mehr, mache ich nie wieder. Also Shoutout an alle, die das durchgezogen haben, höchster Respekt, aber das ist crazy. Also du hast so viel Verpflichtung dadurch, du hast so viel höhere Fixkosten. Also ich glaube, macht euch am Anfang mal selbstständig mit am besten euch als Kapital. Meine Frau ist selbstständig, als Grafikerin und die macht das großartig, aber vor allem auch deswegen, sie kann es halt einfach von zu Hause machen. Sie hat keine Fixkosten. Sie ist ihr Kapital und sie ist ihre Ressource mit ihrer Kreativität und mit allem, was sie tut und macht damit einfach gut Kohle. Also wenn ich mir überlege, was ich alles einnehmen musste, um denen das auszahlen zu können, was sie sich auszahlen, da geht's, das ist schon ein Riesenunterschied.
Weil deine Umsätze halt krass viel höher waren wahrscheinlich, aber deine Ausgaben halt auch krass viel höher waren. Und das
ist schön, wenn man 200, 300, 400, 500.000 Euro Umsatz macht, bringt dir halt nichts, wenn nichts überbleibt oder halt nur sehr wenig, weil deine Ausgaben halt genauso hoch sind.
Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du mit dir selbst als Ressource, keine Ahnung, als Coach, Berater, Unterstützer, kann mir das gut vorstellen. Aber ich glaube auch, dass alles, was du gerade sagst, ist halt sehr rational. Was du jetzt die letzten 2 Minuten gesagt hast. Aber sobald du diese eine Idee hast, die du wieder geil findest,
dann ist wahrscheinlich wird
das alles scheißegal sein. Und wenn du einen Shop brauchst, wirst du den Shop mieten.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich dir das sage, aber Andi, fang doch mal mit einem Standl an, wirst du sagen, ja klar, und dann meldest du dich in 4 Monaten wieder und sagst, eben wollte ich am Shop.
Könnte passieren. Das klingt ein bisschen nach mir, ja.
Ich glaube, gute Ideen haben das halt, das ist, wenn du eine gute Idee hast, wo du so dafür brennst, dann ist es ja auch, also ich glaube, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt und dann ist es auch geil, wenn man es kann, das umzusetzen. Und ich glaube, die Tastery war an und für sich ein richtig geiles Projekt. Natürlich könnte man sagen, es ist ein Fuck-up, ein Verkostungslokal kurz vor einer Pandemie, einer globalen Pandemie zu eröffnen. Aber klar, also diese Pandemie, die konntest du nicht kommen sehen. Das war ganz klar etwas, was du in einer SWOT-Analyse nicht drinnen hast
für globale Pandemie. Also Pandemie stehen vielleicht heutzutage in SWOTs drin, so potenzielle. Stimmt. Damals war die letzte, glaube ich, die spanische Grippe oder so. War jetzt eher unwahrscheinlich. Aber ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn du einmal Blut geleckt hast, in Anführungszeichen, was Selbstständigkeit angeht, dann bleibt das in dir drinnen. Also ich freue mich immer wahnsinnig, wenn Leute überlegen, sich selbstständig zu machen und meinen Rat haben wollen oder einfach für einfach Spinning, einfach Ideenspinning oder sowas. Für sowas bin ich immer zu haben. Das macht mir total viel Spaß und ich helfe da auch wahnsinnig gerne. Aber klar, vielleicht wird es nochmal eine Selbstständigkeit, ich weiß es nicht.
Gibt es die Tastery Instagram-Seite noch?
Ja, gibt es da
wie ging die?
Noch. Tastery Underline Vienna. Ich glaube, wir haben 2.500 oder 3.000 Follower.
Da können sich die Leute, da können sich die Leute melden, wenn sie da einen Rat haben wollen, weil du
ja
gerade
gesagt hast. Ja, das lese ich sogar noch durch.
Ich habe mal gedacht, dass ich jetzt nicht dein privates Geschäftsverrate. Die Leute schreiben, hey, Bruder, ich habe die beste Idee.
Ja, gerne.
Getränke, Lieferservice. Das wollte ich mal machen. Aber dann haben es tausend
andere schon gute Idee
gemacht. Und Miam liefert mittlerweile auch und Co. Ja, wenn ihr schon dabei seid, auf der Tastery _ Vienna, kommt gerne auch zum Motalks _ Podcast. Und was mir viel mehr hilft und mich viel mehr freut, ist, wenn euch die Folge taugt, dass ihr sie gerne jemanden schickt, dem oder der die Folge auch taugen könnte. Und da, wo ihr es gerade hört, einfach da, wo ihr es gerade hört, so abonnieren und die Glocke markieren und alles anklicken, was man so anklicken kann.
Klickt so, wie ihr noch nie geklickt habt.
Das wäre ein geiler Support. Ich habe mir diesmal, und du hast mich eingangs auf ChatGPT angesprochen, und ich habe mir extra aufgeschrieben, dass ich ohne ChatGPT, weil Leni eben gesagt hat, dass AI nicht gut ist für die Welt, Gründe fürs Scheitern von Startups einfach ein paar rausgeschrieben, von diversen Webseiten einfach ein bisschen was angeschaut. Brutkasten vor allem.
Heißt Brutkasten? Könntest auch auf Brutkasten gehen, da gibt es auch noch Artikel über Tastery.
Ja, sehr gut. Da habe ich auch die Artikel nämlich, glaube ich, durchgelesen über Gründe, warum Unternehmen scheitern könnten. Und habe mir ein paar aufgeschrieben und habe mir gedacht, wir machen einfach so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel. Ich
werfe dir
ein paar Gründe entgegen und du sagst mir deine Gedanken. Auch ein bisschen natürlich in Bezug auf die Tastery.
Okay.
Die fehlende Nachfrage am Markt.
Ja, auf jeden Fall. Ist sicher ein Thema, war bei uns eher das Ding, das keiner verstanden hat, was wir tun. So, das ist ein Verkostungslokal. Es war am Anfang einfach wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit. So, ich weiß nicht, wie oft wir am Anfang die Frage beantwortet haben, ist das jetzt wirklich gratis? Ja. Das würde ich vielleicht in Tastery ein bisschen mit fehlender Nachfrage verbinden, weil es sowas eben noch nicht gab und die Leute eher Schwierigkeiten hatten. Checken, was wir eigentlich tun.
Und dann halt die Pandemie, wo die Leute die Maske hatten und dadurch...
Sowieso, aber das würde ich eher Scheiße nennen als eine fehlende Nachfrage.
Wie kann man sowas checken? Wie hast du gecheckt? Ich habe zu dir gesagt, eben mach das mit diesen Standeln, um zu schauen, ob es die Leute überhaupt interessiert, dann hast du ein Proof of Concept. Wie hast du in irgendeiner Form gecheckt, ob die Nachfrage da ist, oder hast du einfach gesagt, ich bin überzeugt davon, und ich miete meinen Namen.
Ja, wir haben, also natürlich schwierig. Also du kannst jetzt nicht irgendwie online suchen, wie viele Leute haben Bock auf ein Verkostungslokal. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir eher angeschaut, Nachfrage von der anderen Seite, das heißt von der Produzentenseite. Mhm. Wie viele Startups im Lebensmittelbereich gibt es jährlich, die neu angemeldet sind? Wie viele regionale Betriebe gibt es, die jetzt keine Großlistungen haben, etc.?
Aha, also ich bin eher von der Richtung. Die brauchen würden, genau. Die Nachfrage.
Genau.
Also die war ja auch für dich die wichtigere.
Richtig. Also ich bin eher von der Richtung gegangen und habe gesagt, es kommen jedes Jahr zig Startups raus mit irgendwelchen Foodprodukten, für die das genau das ist. Mhm. Wenn man hier Cross-Promotion macht, wir bewerben sie, sie bewerben uns, sie sagen, geht's dorthin. Der Gedanke war ja nicht der, einen Shop in Wien zu haben, sondern es war schon der Plan, das irgendwie ein bisschen großflächiger zu machen, im Besten im Franchising. Und dann ist es halt auch wirklich in der Kommunikation für die Produzenten eine coole Sache, wenn man sagt, wir haben ein neues Produkt rausgebracht, geh in die Tastery, dort kannst du es probieren und kaufst sie gleich.
Ja.
Aber so weit ist es halt nicht gekommen. Also der Plan war, vor Corona zu expandieren. Wir haben ja dann noch eine Kooperation mit dem Rewe-Konzern.
Ja.
Das haben wir auch ein Jahr gemacht, nur es war halt Maskenpflicht.
Also Pandemie. Aber man muss sagen, du hattest einfach eine Kooperation mit Rewe.
Ja.
Rewe ist fucking groß. Ich weiß nicht, gehört zu den wahrscheinlich ein paar größten Unternehmen jetzt von dem, was die erwirtschaften in Österreich.
Bestimmt, ja.
Wenn es nicht der größte ist, weil ja da alles dazu, Billa, Penny, Pipa.
Also im Lebensmittel, im LEH ist es sicher, darf man jetzt Namen droppen, es ist jetzt sicher die Spargruppe, ist es Rewe und Hofer.
Ja.
Das sind sicher die drei größten.
LEH ist
Lebensmittel Einzelhandel. Sorry. Lebensmittel Einzelhandel.
Okay. Ja, okay. Also an der Nachfrage, natürlich war die Pandemie, wie du sagst, war halt ein Fuck-up, der halt dann passiert ist. Sonst wäre es ja da scheinbar nicht daran gescheitert.
Nein, also es wäre sicher anders gelaufen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war ein Selbstläufer. Mhm. Ja. Es war hart, es war wahnsinnig viel Arbeit, es gab super Monate, es gab schlechte Monate und ich glaube, das ist gerade am Anfang eines Startups, auch wenn man Handel hat und so, du schaust dir jeden Tagesumsatz an, du schaust dir jede Zahl an und wie viel Uhr, was, wie, wo und das fickt dich, also das ist richtig, das macht dich kaputt und irgendwann lernst du, okay, es ist wurscht, schau dir die Zahlen am Ende des Monats an und zwar alle. Und da sind einfach Tage, die sind gut, da sind Tage, die sind schlecht. Es gibt Monate, die sind gut, es gibt Monate, die sind schlecht. Mhm. Am Ende muss es unterm Strich passen. Und das war für mich auch hart am Anfang, also die Umsatzvergleiche.
Ein weiterer Grund, warum Unternehmen scheitern. Starke Konkurrenz.
Hatte ich nicht.
Wie groß ist das Thema, dass jemand deine Idee klaut? Ich bilde mir ein, da war irgendein Unternehmen, hat eine Idee geklaut. Ich bilde mir ein, das war so 2, 3 Jahre, nachdem du schon da warst. Das war, glaube ich, schon während der Pandemie, hat irgendein anderes Unternehmen, nein, es war noch vor der Pandemie, aber du warst schon 2 Jahre oder so am Start. Aber kurz vor der Pandemie war das, glaube
so
ich.
So ähnlich, ja.
Da gab also es doch ein gibt, Unternehmen, hat doch
ja, ein geklaut, glaube ich. Nein, ja, es war, es, wir haben uns dann tatsächlich auch mit denen getroffen. Also auch das war so ein bisschen ein Konzept von mir oder ist generell.
Verprügelt.
Ich habe sie urverprügelt, verbal. Ich bin Pazifist. nein, wir haben uns dann auch getroffen mit denen. Die haben nicht kopiert, die haben halt etwas Ähnliches gemacht, aber bei genauerem Hinschauen war es eigentlich was ganz anderes. Mhm. Und habe dann eher versucht, okay, wo sind Kooperationsmöglichkeiten da? Also ich glaube, wichtig ist es, gerade im Startup-Bereich zu schauen, wie kann man gemeinsam größer werden, wo kann man Synergien finden, um gemeinsam zu wachsen und sich nicht zu bekriegen. Also gerade Kleine sollten sich eher unterstützen, als sich gegenseitig auszustechen.
Das heißt so auch der Gedanke, dass jemand anderer deine Idee klauen könnte. Sprich, du hast ja mit Rewe zusammengearbeitet. Ja,
da hatte ich tatsächlich etwas Sorge. Ja. Also wenn es ein Kleiner jetzt kopiert hätte, wäre es vielleicht sogar ganz cool gewesen, weil der dann genau dieselbe Arbeit machen müsste wie ich, so ein bisschen die Aufklärung, was ist ein Verkostungslokal, was kannst du da tun, wäre vielleicht sogar von Vorteil gewesen. Aber natürlich, wenn dich ein Riese jetzt kopiert, hast du ein Problem. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine gute Kooperation mit dem Rewe-Konzern gehabt hätte und das wäre flächendeckend ausgerollt und dann kommt Rewe zu mir und sagt, hier hast du was, jetzt ich möchte das haben, hätte ich gesagt, okay, hier, viel Spaß, tschüss. aber so weit ist es halt auch nicht gekommen.
Das heißt, du würdest sagen, diesen Konkurrenzgedanken muss man einfach weglassen, einfach um wachsen zu können. Weil deine Idee geheim zu halten, denke ich mir auch, deine Idee geheim zu halten, kann die Idee nicht groß machen.
Absolut. Also ich kann nur aus meiner Warte reden, so mit diesem Verkostungsthema. War es für mich keine Angst, dass mich jetzt irgendwer kopiert, im Gegenteil. Wenn du jetzt natürlich irgendein Getränk machst, solltest du nicht eben verraten, wie du es tust.
Ja, das Rezept kann ruhig geheim bleiben. Ein weiterer Grund, der zum Scheitern von Startups führen kann, ist das falsche Team beim Gründen. Ich habe mal zu dem gedacht, einerseits geht es um das Team, das gründet. Du hast alleine gegründet, aber ich denke mal, du und deine Frau, Tanja, ist jetzt auch ein Team, weil ihr müsst dann auch das Leben irgendwie managen miteinander. Aber genauso, wenn ich jetzt mit jemandem gründen würde, würde ich schon auch ein bisschen drauf schauen, wie die Person so drauf ist. Weißt du, was ich meine?
Unbedingt. Also ich habe mittlerweile gesagt, ich würde nicht mehr alleine gründen, weil ich einfach 17 Jobs gleichzeitig gemacht habe. Und das war einfach dann zu viel. Ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, wenn du mit jemandem gründest, sollte das nicht nur auf Sympathie basieren, sondern wirklich auch auf den Stärken und Schwächen der Gründer. Mhm. Es bringt nichts, wenn du 2 Marketing-Experten hast, weil das wird nur dazu führen, dass ihr euch irgendwann in die Haare bekommt, weil jeder meint, er weiß es besser. Mhm. Viel sinnvoller ist natürlich, jemanden zu suchen, der genau ein Gegenpart zu dir ist. Mhm. Du bist gut im Marketing, er ist gut im Sales. Jeder hat seine Verantwortung und kann sein Ding machen. Und ich glaube, wenn ich nochmal gründen würde, würde ich mir jemanden suchen, der eben seine Stärken genau anders hat als ich.
Aber du musst dann auch loslassen können, ne?
Absolut. Also du musst Verantwortung auch einfach loslassen können, dass etwas auch so klappt, wie du dir das vorstellst. Aber du teilst dir halt auch die gesamte Verantwortung. Also man ist halt auch dann zu zweit. Also du hast durchgehend jemanden, was ich indirekt hatte, also es war meine Firma, Aber mein Vater war sehr, sehr involviert, meine Frau war sehr involviert, einerseits auch inhaltlich, hat viel Grafik-Sachen gemacht und so. Also das war natürlich auch eine Riesenunterstützung. Aber sie hat mich vor allem in meinem Burnout auch einfach ausgehalten und hat mir den Rücken gestärkt, hat sich um unseren Sohn gekümmert und so weiter.
Props an Tanja auf jeden Fall.
Ja, absolute Props. Aber das muss man...
Da hast du einfach Glück gehabt, dass sie dich genommen hat.
Ja, das sowieso, aber das ist schon länger her, dass sie mich genommen hat.
Ich muss daran denken, dass jetzt meine Verlobte Schwita mir sehr, sehr viel hilft und ich habe jetzt gerade voll daran denken müssen, weil natürlich kennt sie sich viel besser als ich aus mit allem, was Marketing betrifft, weil ich habe keine Ahnung vom Marketing, woher auch. Und trotzdem ist es halt für sie schon mühsam, wenn ich dann überall mitreden will, so wie ein Reel ausschauen soll und wann und wo und was. Und eigentlich ist mir bewusst, dass in letzter Instanz, wenn wir uns uneinig sind, wir eigentlich jetzt komplett rational gesehen sie machen lassen sollten.
Ja.
Und besser noch, wenn sie mir hilft und wir haben beide einen Vollzeitjob und ich habe anderes auch zu tun, sollte ich sie einfach machen lassen und meine Rappen halten und was Marketing und Social Media Marketing betrifft. Aber ich denke mir eben, dass wenn du in einem Team gründest, musst du genau das lernen oder
auf jeden Fall.
Muss ich jetzt auch lernen, eine Stunde nach.
Auf jeden Fall. Aber das erinnert mich an die Situation, wenn ich irgendwas Grafisches gebraucht habe und meine Frau eh schon super gestresst in ihrer Selbstständigkeit und Anstellung und so. Und ihr Hasssatz Nummer 1, es kann nicht so lang dauern. Du musst ja nur das und das machen, das kann ja nicht so lang dauern.
Das ist so ein richtiger Andi-Satz. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du einfach mit jemand anderen, das ist dann, du bist sehr, ein sehr empathischer Mensch, aber das ist deine unempathische Seite.
Ja.
So einfach irgendwas.
Das kann ja nicht so lange dauern. Also das ist der Hasssatz Nummer 1 von ihr. Und ich verstehe es. Ich mache das mittlerweile auch nicht mehr, weil ich mittlerweile echt kapiert habe, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich als Laie glaube halt, dass es nicht lang dauert. Aber das Thema hatten wir schon öfter jetzt so in der Unterstützung. Und eigentlich, sie hat mich halt unterstützt, am Anfang auch wirklich unentgeltlich. Irgendwann habe ich sie halt auch bezahlt dafür natürlich. Soll ja auch sein. Also jede Arbeit muss irgendwie honoriert werden.
Ja, ihr lebt ja auch nicht von Luft, ne, beide. Also.
Korrekt.
Musste auch vom Unternehmen was kriegen. Woran ich auch jetzt denken musste, ist, mein erster oder einer meiner ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit, wie gesagt, viel kleiner als, meine Projekte waren viel kleinere Versuche als das, was du gemacht hast, war ja mit unserem gemeinsamen Freund Jasmin gemeinsam, Jasko. Und was ich im Nachhinein, damals sind wir ja ein bisschen im Streit, so ein bisschen in Diskussion auseinander und haben unser Projekt beendet, haben uns dann versöhnt und wir haben heute sogar noch geschrieben, da ist nur Liebe. Aber ich habe oft dran gedacht, das war das einzige Projekt, bei dem ich das Gefühl habe, dass es zwei Gründer gab, wo ich drinnen bin und ich mitgezogen wurde. Mhm. Also er war ein Macher, er war allen voran, er wusste, er probiert und wenn er was nicht kann, lernt er das.
Es war ja auch nicht sein erstes Ding, ne? Er hat ja vorher schon was gemacht.
Ja,
er hat
vorher schon Sachen im Bereich gemacht.
Ein bisschen Erfahrung war da halt auch schon da.
Und ich habe angefangen, ihm zu helfen und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hey, wir machen schon so viel. Ich habe ihm dann gesagt, wie wäre es, wenn wir 40-60 teilen? Also wir machen schon so viel, wie wäre es, wenn du mich mit 40% beteiligst, egal was aus dem Projekt wird.
Mhm.
Er hat gemeint, er braucht einen Tag zum drüber nachdenken, so circa habe ich es in Erinnerung. Und dann sind wir im Auto gesessen einen Tag später und er hat gesagt, hey, wir machen 50-50. Aber machen gemeinsam. Also bester Mann, bester Move. Aber ich kann mich erinnern, er musste mich gefühlt, wenn ich jetzt wirklich selbst, also ich weiß nicht, ob er das auch sagen würde, aber selbstkritisch, ich musste immer mitgezogen werden. Und bei all meinen anderen Projekten, die ich seitdem gemacht habe und was ich mir auch jetzt in den Kopf gesetzt habe, ich mache kein Projekt mehr mit jemandem, den oder die ich mitziehen muss. Einfach nicht,
absolut,
weil das schlecht gemeint ist von irgendwem.
Nein, aber es funktioniert nicht. Nein, und es funktioniert nicht.
Ich glaube, das würde ich mit dem Ego nicht schaffen, wenn ich das Gefühl habe, wir zwei bauen gemeinsam ein Haus, aber ich bin der Einzige, der da steht und die Ziegel aufeinander stellt und du kommst halt nur einmal die Woche und schaust. Das, selbst wenn wir es ausgemacht hätten, irgendwann kränkt das einen, oder?
Nein, das klappt. Also da bin ich bei dir. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Also wenn du mit einem zweiten oder zu dritt oder zu viert, also umso mehr, umso schwieriger wird es bestimmt. Es kommt immer darauf an, was, aber grundsätzlich wird es einfach mühsamer. Aber ich glaube, 2 bis maximal 3 ist ein cooles Gründerteam. Wenn du da nicht genau mit dem gleichen Effort drinnen bist, mit den gleichen Anteilen, auch mit der gleichen Finanzierung und mit dem, also dann hast du irgendwann ein Problem.
Mhm.
Weil es darf sich keiner benachteiligt vorkommen und sich irgendwie denken, irgendwie bin immer nur ich hier und alle anderen sind irgendwie nicht da und das ist schwierig, das ist schwierig.
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das abzuchecken. Und was natürlich beim Gründerteam wichtig ist, das hat unser Dozent, der Römer hat das immer gesagt, ihr müsst miteinander streiten können.
Ah, fix. Das ist wie jede Beziehung. Ein Gründerteam ist eine neue Beziehung. Das ist nicht nur Freund sein und irgendwie so ein Kumpel und da trifft man sich mal auf ein Bier und auch bester Freund und so. Das ist was anderes.
Ja.
Das ist eine Beziehung. Du siehst keine Menschen so viel wie diese Person im Normalfall. Egal ob zu Hause oder irgendwas. Und das ist, da musst du streiten können. Wie in einer Beziehung. Wenn du nicht streiten kannst, hast du ein Problem.
Mhm.
Und wenn du nie streitest, dann redest du über deine Probleme nicht.
Wie ist es aber mit dem anderen Team, wenn du gründest? Das stand nämlich auch da. Ich bin mir nicht mehr sicher, Gründerszene,
Mitarbeiter, meinst du?
Diese Webseite, ja?
Deine Mitarbeiter sind super wichtig. Mitarbeiter sind super wichtig.
Aber ich denke mir da, ganz ehrlich, ich bin ja immer der Meinung, also überhaupt jetzt nicht irgendwie, ich möchte niemanden diskriminieren, ich bin der Meinung, 90% von allen Menschen sind halt Idioten. Also ich habe das Gefühl, egal wo ich mit jemandem zu tun habe, bei 90% denkst du,
das würde ich jetzt nicht sagen.
Ich habe dich auf Kamera. Also 90% sind unhöflich oder inkompetent. Weißt du, es ist jetzt sehr, sehr exaggerated, wie ich es ausdrücke.
Mhm.
Aber es ist, also ich finde, wenn du mit jemandem zusammenarbeiten willst, du könntest nicht sagen, ah, ich werde jetzt mit meinen 10 besten Freunden und Freundinnen zusammenarbeiten können, weil es wird nicht kompatibel sein.
Richtig.
Und da die richtige Person zu finden in deinem Team, und dann denke ich mir, die falsche Person rauszuschmeißen, ist doch auch schwierig.
Absolut. Also das gutes Personal hart. Deswegen verstehe ich oft einfach Unternehmen nicht, die gutes Personal einfach nicht honorieren.
Mhm.
Es ist 1000-mal teurer, neues Personal zu suchen und einzuschulen, als einem Guten, der schon eingeschult ist, ein bisschen mehr zu geben. Wir sollten viel mehr auf die Mitarbeiter schauen, die wir haben. Und da den Guten zu finden, wenn du das mal geschafft hast, du musst ihn mit Händen und Füßen probieren zu halten. Er soll es nicht wissen. Aber
das ist anders wie bei der Partnerin.
Das ist anders als bei der Partnerin, ja.
Cool ist.
Also du solltest deine Mitarbeiter nicht zu sehr spüren lassen, dass du eigentlich ziemlich aufgeschmissen bist, wenn die jetzt gehen.
Mhm.
Das sollten sie jetzt vielleicht nicht unbedingt komplett realisieren. Aber du solltest schon so agieren. Aber Mitarbeiter gut behandeln ist für mich keine Leistung, gehört doch dazu.
Würdest du aus heutiger Sicht sagen, man muss sich ein bisschen distanzieren von seinen Mitarbeitenden, weil du sagst, du warst mit deinen Leuten, es waren keine Startup und ihr habt so viel miteinander gekämpft. Für dich war das eine kleine Familie und war mitunter auch ein Grund, sehr lange weiterzumachen. Also ich denke, das ging euch allen so.
Mhm.
Die haben sicher auch vielleicht auch andere Chancen gehabt und die nicht wahrgenommen, weil man will sich gegenseitig nicht im Stich lassen. Würdest du heute sagen, vielleicht das nächste Mal will ich von meinem Personal ein bisschen distanzierter sein, damit ich rationalere Entscheidungen treffen kann?
Ich glaube, das wurde eh schon weniger im Laufe der Zeit. Ganz am Anfang habe ich sicher zu wenig Distanz gehabt zu den Mitarbeitern, da war eher so ein bisschen mehr kumpelhaft. Ich glaube, ich war generell immer so ein bisschen flache Hierarchie, also ich war schon immer sehr locker mit meinen Mitarbeitern. Außerdem wäre ich mir komisch vorgekommen mit 27. Ich habe auch oft ältere Mitarbeiter gehabt, so 40, 45. Aber ich war sehr locker mit meinen Leuten, aber ich glaube, sie haben trotzdem auch gewusst, dass ich der Chef bin,
die Verantwortung trägst.
Man hat mir jetzt nicht auf der Nase herumgetanzt oder irgendwie, also am Ende des Tages haben sie schon gewusst, das ist der Chef, der zahlt mein Geld und so weiter. Also
das würdest du nicht das nächste Mal versuchen, anders zu machen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass Mitarbeiter auch sehr offen mit dem Chef reden können.
Mhm.
Was meine auf jeden Fall getan haben. Solange du es schaffst, die Hierarchie doch auch im Kopf der Mitarbeiter zu behalten.
Ja.
Das ist, weißt du, was ich meine?
Verpflichtungen also, kennt.
Ja, was sind die Aufgaben, wer hat Entscheidungen. Ja. Wenn ich jetzt gesagt habe, das ist zu machen, dann war es zu machen.
Ja.
Und nicht mit mir herumzudiskutieren. Ja. Warum? Also wenn es zu so einem Punkt gekommen wäre, dann muss man auf jeden Fall schauen, okay, oh, da läuft was falsch.
Gilt ja auch umgekehrt. Ich denke mir auch immer, wenn in Unternehmen, wo ich mich beworben habe, wenn es darum ging, dass es flache Hierarchien gibt, denke ich mir immer, ich möchte aber, dass mein Chef verantwortlich für sein Zeug ist und nicht ich verantwortlich. Meine Mitarbeitenden wollen ja auch nicht verantwortlich sein für irgendeinen Scheiß, den du drahst, dann, weil du die Verantwortung trägst. Deshalb finde ich, ist so eine Abgrenzung da schon noch
wichtig. Also eine gewisse Abgrenzung ist sicher wichtig. Es muss jedem klar sein, ist ein Mitarbeiter oder Chef, aber ich finde es schon auch wichtig, dass man einfach locker mit seinem Chef reden kann.
Zu guter Letzt.
Jo.
Andi.
Jo.
Ich denke mir jetzt die ganze Zeit, du siehst, ich habe jetzt meinen Vorbereitungsnotizzettel weggetan. Warum sollten wir die Testory nicht nochmal gründen?
Boah, fix nicht.
Warum nicht? Überleg mal, die Leute sind konsumwütend.
Ja.
Obwohl, nein, jetzt gerade jetzt mit der Teuerung ist schwierig, aber Gratiskosten kommen viele. Und ich sage wir, weil ich denke mal, du hast die Erfahrung und ich komme einfach in den Podcast auf.
Ja, fix. Nein, also ganz ehrlich, Testory ist durch. Also das Thema ist gegessen. Es war eine coole Zeit. Es ist eine schöne Erinnerung an meinen Vater. Ich habe super viele coole Sachen erlebt mit dem Ganzen. Es war super viel Scheißzeit. Aber das Ding ist durch. Also.
Hast du abgeschlossen?
Da habe ich abgeschlossen.
Finde ich gut. Ich freue mich auf deine nächsten Projekte, die, wie ich das Gefühl habe, früher als du selbst zugeben möchtest, kommen werden. Aber wird auf jeden Fall spannend bleiben. Danke, dass du da warst. Leute.
Danke dir.
Ich glaube, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, tastery_wer, da könnt ihr Fragen zu eurem Unternehmen alle schreiben.
Ja, schickt zurück.
Ich danke euch allen herzlichst fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer.
Ich sage auch danke. Ciao.